Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Armeechef beugt sich dem Druck. Roland Neff beantragt dem Bundesrat, das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Bundesrat Schmid bedankt sich bei Neff für die geleistete Arbeit. Der Rücktritt ist die logische Konsequenz, heißt es bei der SP, der CVP und der FDP. Die SVP hält an der Rücktrittsforderung an Bundesrat Schmid fest. Die Schweizerische Nationalbank schreibt im ersten Halbjahr rote Zahlen. Schuld ist der starke Franken. Bei der deutschen Lufthansa soll ab Montag gestreikt werden. Und das mitten in der Ferienzeit. Um 13 Uhr die Geburtsstunde der Rockmusik. Man kann sie datieren. Es war genau heute vor 43 Jahren, als Bob Dylan erstmals öffentlich zur elektrischen Gitarre griff. Ein revolutionärer Moment. Poetische Texte zu ultralauter Musik. Diese Sommergeschichte mit Geschichte um 13 Uhr. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Eva Gammeter.
Armeechef Roland Neff bietet seinen Rücktritt an. Er beantrage dem Bundesrat, das Arbeitsverhältnis aufzulösen, teilen Neffs Anwälte mit. Der Gesamtbundesrat will das Gesuch Neffs an einer der nächsten Sitzungen behandeln. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Roland Neff erklärte in einer schriftlichen Mitteilung, dass er Fehler gemacht habe, damals, als er sich von seiner früheren Partnerin getrennt habe. Was für Fehler gemeint sind, ob die massiven Vorwürfe tatsächlich zutreffen, lässt Neff weiterhin offen. Neff betont lediglich, dass man sich damals geeinigt habe und seine ehemalige Partnerin seine Entschuldigung angenommen habe. Zur Zeit seiner Ernennung zum Armeechef sei nicht absehbar gewesen, dass die private Angelegenheit öffentlich gemacht werde. Roland Neff bedauere, dass wegen dieser Angelegenheit nun Bundesrat Schmid Vorwürfe gemacht würden. Roland Neff stellt in seiner Medienmitteilung weiter fest, dass ihm inzwischen die effiziente Ausübung seiner militärischen Funktion faktisch verunmöglicht werde. Er habe deshalb dem Bundesrat die Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einverständnis vorgeschlagen. In einer Medienmitteilung des Verteidigungsdepartements bedauert Samuel Schmid, dass wörtlich angesichts der eingetretenen Situation der Vorschlag um Auflösung des Arbeitsverhältnisses für Roland Neff unvermeidbar geworden zu sein scheine. Für die geleistete Arbeit im Dienste der Schweizer Armee dankt Bundesrat Samuel Schmid Korpskommandant Roland Neff bestens.
Pascal Krauthammer. Der starke Franken sorgt für rote Zahlen bei der Schweizerischen Nationalbank. Im ersten Halbjahr schrieb sie einen Verlust von 3,3 Milliarden Franken. Letztes Jahr wies die Nationalbank im selben Zeitraum noch einen Gewinn von 2,2 Milliarden Franken aus. Die Nationalbank begründet den Verlust in erster Linie mit der Entwicklung des Wechselkurses in den letzten Monaten. Vor allem die Abwertung des Dollars gegenüber dem Schweizer Franken habe sich negativ auf die Fremdwährungsanlagen der Nationalbank ausgewirkt. Atomkraftgegner aus mehreren Ländern reichen Anzeige ein gegen das Kernkraftwerk Fessenheim im Elsass. Und sie verlangen, dass das zweitälteste Atomkraftwerk Frankreichs geschlossen wird. Die Forderung unterzeichneten Atomgegner aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Adressaten sind der französische Umweltminister Borloo und Wirtschaftsministerin Lagarde. Auslöser für das Schreiben ist die jüngste Pannenserie in Frankreich. In den letzten zwei Wochen gab es 4 Atomzwischenfälle. Mehrere Kilogramm Uran gelangten in die Umwelt und über 100 AKW-Mitarbeiter wurden leicht verstrahlt. In Deutschland ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum Streik bei der Fluggesellschaft Lufthansa auf. Der Ausstand soll am Montag um 0 Uhr beginnen, mitten in der Ferienreisezeit. Zum Streik aufgerufen sind das Kabinen- und das Bodenpersonal. Laut der Gewerkschaft haben 90% in einer Abstimmung für den Arbeitskampf gestimmt. Die Lufthansa bezweifelt hingegen, dass viele Angestellte abgestimmt haben. Sie gibt sich überzeugt, dass nur ein Bruchteil der Belegschaft streiken wird. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Lohnerhöhung von fast 10%. Lufthansa bietet 6%. Der deutsche Chiphersteller Infineon streicht weltweit 3000 Stellen, das heißt jeden 10. Arbeitsplatz. Allein in Deutschland würden 2000 Stellen abgebaut, teilt der Konzern in München mit. Mit dem Stellenabbau reagiert Infineon auf anhaltend rote Zahlen. Auch im vergangenen Jahr musste der Halbleiterkonzern einen Verlust von fast 600 Millionen Euro bekannt geben. Wegen seiner kriselnden Tochter Qimonda musste das Unternehmen zudem Abschreibungen in der Höhe von gut 400 Millionen Euro vornehmen. 365 Insassen eines australischen Jumbojets sind offenbar knapp einem Unglück entgangen. Die Maschine hatte ein großes Loch im Rumpf, aus dem Gepäckstücke fielen und musste in Manila notlanden. Die Ursache des Schadens ist unklar. Bei einer Explosion auf einem Erdgastanker in der griechischen Hafenstadt Piräus sind 8 Menschen ums Leben gekommen. Die Tanks waren zuvor ausgepumpt worden. Die Reparaturarbeiter von Piräus traten nach dem Unglück in einen 3-tägigen Streik. Sie werfen den Behörden vor, die Sicherheit in den Häfen Griechenlands zu vernachlässigen. Die Explosion geschah während Reparaturarbeiten. Auf der griechischen Insel Rhodos ist ein eingedämmter Waldbrand erneut außer Kontrolle geraten. Die Feuerwehr verstärkte ihre Einheiten mit Personal vom griechischen Festland. Zum Einsatz kommen auch italienische und französische Löschflugzeuge. Der Brand hat mindestens 20 Quadratkilometer Pinien- und Zypressenwald sowie landwirtschaftlich genutztes Land auf Rhodos zerstört.
12.37 Uhr Mittagsinformationen im Rendezvous. Zum Rücktrittsantrag von Armeechef Neef stellen sich noch einige Fragen, zum Beispiel der Zeitpunkt und was der Schritt für die Zukunft des ziemlich angeschossenen Bundesrates Samuel Schmid bedeutet. Einschätzungen und Reaktionen. Dann berichten wir über die UBS, die wieder eine Klage aus den USA am Hals hat. Über die Frage, wer denn eigentlich wirklich schuld ist am hohen Ölpreis. Über die Baumwollsubventionen der Amerikaner, die die afrikanischen Bauern ans Hungertuch treiben. Und um 13 Uhr geht es um den ganz speziellen Sommerabend 1965, als Bob Dylan erstmals öffentlich zur elektrischen Gitarre griff.
Before that night in 1965, nobody had ever done that. And so I really think that was the beginning of what we call rock music.
Es war der Beginn einer neuen Zeitrechnung, der Beginn der Rockmusik. Und es ist unsere Sommergeschichte mit Geschichte um 13 Uhr. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.959 Punkten, minus 1,4%. Der Euro wird zu 1,6257 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,0334 Franken. Die Wetterprognosen bis heute Freitagabend. In der ganzen Schweiz bleibt es meist sonnig. Aus Westen ziehen einige Wolkenfelder auf. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 30 Grad. Am Wochenende scheint die Sonne noch zeitweise und es gibt einige Schauer und Gewitter. Es wird schwül bei 26 Grad im Norden und 30 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich-Schaffhausen sind auf der A4 Richtung Schaffhausen sowohl der Kohlfirst wie der Fäsenstaubtunnel und die Galerie wieder offen und normal befahrbar. Dann in der Region Bern auf der A6 Richtung Thun zwischen der Verzweigung Wankdorf und Bern-Ostring Stau wegen eines Unfalls und auf der Nord-Süd-Achse ca. 2 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden und 3 Kilometer in der Gegenrichtung vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Stau auch vor der Zollstation Chiasso Brogeda bei der Einreise in die Schweiz. Noch eine Meldung zum Schienenverkehr. Wegen einer Fahrleitungsstörung ist die Strecke Freiburg-Yverdon zwischen Freiburg und Bayern bis ca. 13 Uhr unterbrochen. Die Regionalzüge fallen aus, es verkehren Busse.
Armeechef Roland Neef will also zurücktreten, reagiert auf den Druck, der in den letzten Wochen von vielen Seiten gegen ihn aufgebaut wurde. Pascal Krauthammer im Bundeshaus. Roland Neef hätte ja noch etwas Zeit gehabt mit einem Entscheid. Er war beurlaubt von Bundesrat Schmid. Weshalb jetzt dieses Rücktrittsgesuch?
Nun, Sie haben es bereits angedeutet, der Druck auf Roland Neff ist schlicht zu groß geworden, nachdem Samuel Schmid ihm seine Unterstützung eigentlich entzogen hat. Diesen Montag erklärte auch Schmid eben, dass die Anschuldigungen wegen Nötigung nun doch nicht mehr Privatsache seien und Roland Neff jetzt seine Unschuld beweisen müsse. Den Posten als Chef der Armee hätte Roland Neff meiner Meinung nach also nur dann behalten können, wenn er ohne Wenn und Aber seine Unschuld hätte aufzeigen können und damit eigentlich seine angeschlagene Integrität hätte wiederherstellen können. Aber dies ist Roland Neff anscheinend nicht gelungen, auch wenn wir nie erfahren werden, was sich damals bei der Trennung von seiner Freundin tatsächlich zugetragen hat, ob die massiven Vorwürfe so zutreffen oder eben auch nicht.
Bundesrat Schmid hat ja kurz vor Mittag bereits hat sich beim Armeechef Neff für die geleistete Arbeit bedankt. Trotzdem muss das Gesuch Neffs noch vom Gesamtbundesrat an einer nächsten Sitzung besprochen werden. Was bedeutet das?
Ja, ich deute das als Zeichen dafür, dass die Details oder Modalitäten des Abgangs noch nicht fertig ausgehandelt worden sind. Konkret geht es wohl um eine Abgangsentschädigung, ähnlich wie beim früheren Bundesanwalt Valentin Rohrschacher. Denn zumindest in der Ausübung seiner Funktion als Chef der Armee hat sich Neff nichts zu Schulden kommen lassen. Nun, Roland Neff ist als Chef der Armee in der höchsten Lohnstufe klassiert. Man rechnet da mit einer möglichen Abgangsentschädigung von maximal einem Jahressalär, das gegen 300.000 Franken betragen soll.
Zurzeit tagen die Sicherheitspolitiker des Parlaments. Aus diesen Kommissionen kam einige Kritik und Rücktrittsforderungen an Samuel Schmid. Der Schritt von Neff jetzt, was bedeutet das für Schmid, für seine Zukunft im Bundesrat?
Nun, dass dieser faktische Rücktritt Neffs gerade am Tag der Sondersitzung der Sicherheitspolitischen Kommission öffentlich gemacht wird, ist meines Erachtens wohl kaum ein Zufall. Verteidigungsminister Schmid muss sich damit nämlich zumindest heute nicht mehr schützend vor den beurlaubten Armeechef stellen. Interessanterweise entschuldigt sich Neff in seiner Medienmitteilung sogar ja auch noch bei Schmid indirekt wenigstens, dass diesem nun Vorwürfe gemacht würden. Samuel Schmid ist damit aber sicher noch nicht vollends aus dem Schneider. Es bleiben gar viele Fragen offen, was das Wahlverfahren von Roland Neff angeht. Warum hat er das Strafverfahren beispielsweise dem Gesamtbundesrat verschwiegen? Warum hat die Sicherheitsüberprüfung wegen des Strafverfahrens nicht gewarnt? Ist Samuel Schmid Opfer eines Vertrauensbruches, wie er selber angedeutet hatte? Hat er fahrlässig gehandelt oder gar vorsätzlich? Diese Fragen werden die Parlamentarier beantwortet wissen wollen.
Das waren Einschätzungen von Pascal Krauthammer im Bundeshaus. Bereits hat es im und ums Bundeshaus einige Reaktionen auf den Rücktritt Neffs gegeben. Oliver Washington fasst sie zusammen.
Die Parteien begrüßen alle unisono das Rücktrittsangebot von Armeechef Roland Neff. CVP-Parteipräsident Christoph Dachbele beispielsweise sagt es so.
Für mich es ist eine logische Konsequenz von den Vorwürfen, die gemacht worden sind gegenüber Roland Neff. Also so ein Verhalten ist nicht tragbar, ist nicht kompatibel mit der wichtigen Funktion der Armeechef. Und es ist für mich alles also logisch, was jetzt passiert ist.
Uli Leuenberger, Parteipräsident der Grünen, fügt bei, ganz unabhängig, ob die Vorwürfe an die Adresse von Roland Neff zu 100% zutreffen, Neff habe sich auch durch sein Verhalten unglaubwürdig gemacht, weil er die ganze Angelegenheit als Privatsache abgetan habe. Das sei bei einem Chef der Armee eben gerade nicht der Fall. Was heisst die neue Situation nun für Bundesrat Samuel Schmid? Unterstützung hat er noch von der politischen Mitte, von der CVP und der FDP. Deren Fraktionspräsidentin Gabi Huber sagt,
wir fordern den Rücktritt von Herrn Bundesrat Schmid nicht. Das gibt es in der Schweiz nicht. Jedes Mitglied ist für eine Amtsdauer gewählt und es liegt in seinem eigenen Ermessen, ob ein Rücktritt angezeigt ist oder nicht.
Für die SVP und insbesondere auch für die Grünen ist die Zeit Schmids im Bundesrat aber abgelaufen. Uli Leuenberger, Präsident der Grünen.
Wir finden, dass er jetzt vielleicht einige ruhige Ferientage benutzt noch und dann zum Entschluss kommt, doch nächstens als Bundesrat zurückzutreten, weil er von uns aus gesehen die Fähigkeit nicht mehr hat, diese ganze Debatte zur Armeereform wirklich durchzuführen.
Zudem trage Schmid die Verantwortung für die Wahl Neffs und das Wahlverfahren. Mit Spannung erwartet wird deshalb der heutige Entscheid der SiK, der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates. Da stehen die Anträge der Grünen und der SVP auf dem Tisch, Schmid zum Rücktritt aufzufordern. Zwar liegt es nicht in der Kompetenz der SiK, Schmid zum Rücktritt zu zwingen, aber eine solche Aufforderung wäre doch ein starkes Zeichen. Die SiK tagt seit heute Morgen. Ausschlaggebend für den Kommissionsentscheid dürfte das Verhalten der SP-Vertreter sein. Ihre Unterstützung für Schmid hänge vor allem davon ab, ob und wie Schmid gewisse Fragen beantworten könne, sagt SP-Generalsekretär Thomas Christen.
Wir möchten etwa wissen, wieso, dass er über die konkreten Vergehen von Herrn F. nichts erfahren wollte. Wir möchten von ihm wissen, wieso er behaupten konnte, dass es sich um eine rein private Angelegenheit handelt. Wir möchten auch wissen, wieso er den Bundesrat nicht informiert. Es gibt also sehr viele Fragen, die noch offen sind.
Ob die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates Bundesrat Schmid zum Rücktritt auffordert oder nicht, für heute Mittag 2 Uhr ist eine Medienorientierung angesagt.
Oliver Washington mit Reaktionen auf das Rücktrittsgesuch von Armeechef Neff. Zu diesem Thema gibt's unter drs.ch weitere Informationen. An der Börse ist die UBS-Aktie heute unter Druck gekommen. Der Aktienkurs ist um mehr als 5% gefallen. Die Anleger reagieren damit auf die neueste Klage in den USA. In New York hat der dortige Generalstaatsanwalt Klage gegen die UBS eingereicht. Manuel Rentsch, Sie haben die Anklageschrift genau durchgelesen. Was wirft der Generalstaatsanwalt der UBS denn diesmal vor?
Ja, zusammengefasst wirft Andrew Cuomo der Grossbank Betrug vor. Die UBS habe die Kunden getäuscht, sie habe ihnen Wertschriften als sichere Anlagen verkauft, im Wissen, dass dieser Markt zusammenbreche. Der Generalstaatsanwalt belegt diese Vorwürfe mit Auszügen aus dem E-Mail-Verkehr zwischen den UBS-Verantwortlichen und zudem sind UBS-Vermögensverwalter als Zeugen vernommen worden. Der Generalstaatsanwalt kritisiert weiter die Rolle der UBS in diesem ganzen Wertschriftengeschäft.
Inwiefern denn? Was hat denn die UBS grundsätzlich falsch gemacht?
Ja, die UBS hat eine Doppelrolle gespielt. Es geht um Auktionen von Wertpapieren. Dabei ist die UBS einerseits als Veranstalterin dieser Auktionen aufgetreten und gleichzeitig auch als Käuferin. Das ist also wie wenn ein Auktionshaus bei der Versteigerung von Bildern diese Kunstgegenstände selber aufkaufen würde, nur um die Preise hochzuhalten. Der Generalstaatsanwalt zeigt, wie dieses System zusammengebrochen ist und dass die UBS in einen Interessenskonflikt geraten ist. Die Grossbank hat nämlich versucht, ihre gefährdeten eigenen Wertpapiere den Kunden anzudrehen. All diese Vorwürfe sind sorgfältig dokumentiert.
Nun könnte man ja argumentieren, dass eine Vorladung, eine Anklageschrift immer einseitig verfasst ist. Wird die UBS nicht zu Unrecht so hart kritisiert?
Ja, zum Teil sind die Vorwürfe sicher etwas einseitig. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass andere Banken im gleichen Geschäft tätig waren. Es wird hier sicher mit der UBS ein Exempel statuiert. Gegen 17 weitere Banken sind die Untersuchungen erst am Laufen. Letztlich geht es auch um die Interpretation der Vorwürfe. Die UBS sagt zum Beispiel, man habe das System stützen wollen, damit der Handel dieser Wertpapiere überhaupt stattfinden könne und man habe den Kunden auch Hilfe angeboten. Die UBS will sich auf jeden Fall gegen die Vorwürfe entschieden wehren, wie es in einer Stellungnahme heute Morgen heißt.
Wenn es jetzt für die UBS schlecht herauskommt, wie groß könnte dann der Schaden für die Bank sein?
Ja, ich gehe davon aus, dass es einen Vergleich geben wird. Die UBS wird wohl versuchen, in irgendeiner Form einen Deal abzuschließen. Es stehen verschiedene Forderungen im Raum. Der oberste Staatsanwalt von New York will, dass die UBS die Gewinne aus diesem Geschäft zurückzahlt. Cuomo fordert weiter eine Entschädigung und eine Strafe. Und schließlich will der Staatsanwalt, dass die UBS die betroffenen Wertpapiere zum Nennwert zurückkauft. Die UBS-Kunden besitzen derzeit problematische Wertschriften im Umfang von 25 Milliarden Dollar. Unter dem Strich wird es also sehr teuer für die UBS.
Das war Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Ab nächsten Montag soll bei der deutschen Lufthansa also gestreikt werden. Das Kabinen- und Bodenpersonal, das in der Gewerkschaft Verdi organisiert ist, hat sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die Arbeit niederzulegen. Die Lufthansa hofft mit einem Notfallplan, einen Großteil der Flüge trotzdem abwickeln zu können. Deutschland-Korrespondent Fritz Dinkelmann.
Die Stimmung beim Lufthansa-Personal ist miserabel und entsprechend hart wurden auch die letztlich ergebnislosen Verhandlungen geführt in diesem Tarifkonflikt. Obwohl, auf den ersten Blick scheint es so, als ob die Positionen der deutschen Lufthansa und von Verdi gar nicht so weit auseinanderliegen. 9,8% mehr Gehalt, das fordert Verdi, 6,7%, das war das letzte Angebot von Lufthansa. Für Verdi-Verhandlungsführer Erhard Ott aber ist dieses Angebot völlig unakzeptabel, weil damit lediglich die Inflationsrate ausgeglichen würde. Jahrelang hätten die Lufthansa-Beschäftigten zur Sanierung der Airline beigetragen und entsprechende Einbußen hingenommen. Mittlerweile sei die Lufthansa eines der profitabelsten Luftfahrtunternehmen weltweit und davon müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun auch profitieren. Der absehbare Streik platzt mitten in die Ferienzeit und soll zeitversetzt an allen Standorten stattfinden. Aber die Lufthansa hat sich seit Wochen mit einem detaillierten Notfallplan auf die Stunde X vorbereitet und glaubt, auch bei wochenlangen Streiks bis zu 75% der Flüge sicherstellen zu können. Dies mit Hilfe von Privatfirmen, die etwa bei der Abfertigung eingesetzt werden sollen. Sollten auch die Techniker streiken, will die Lufthansa den Betrieb mit Unterstützung der Bahn komplett über die Drehkreuze München, Frankfurt und Zürich abwickeln.
Die Turbulenzen an den Rohstoffmärkten nehmen kein Ende und ganz besonders das Auf und Ab beim Rohöl setzt der Weltwirtschaft zu und heizt auch die Diskussion über die Rolle von Spekulanten an. In den USA will die Politik nun Maßnahmen ergreifen, um die Spekulation auf den Rohstoffmärkten einzudämmen. Und die US-Aufsichtsbehörde hat eine Klage wegen mutmaßlicher Marktmanipulationen gegen einen US-Fonds eingeleitet. Doch wie groß ist der Einfluss der Spekulation auf die Rohstoffpreise tatsächlich? Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein hat sich umgehört.
Das Ergebnis vorweg, es ist ein Schwarz-Peter-Spiel zwischen Politik und Wirtschaft. Auf der einen Seite schiebt die Politik die Schuld den Spekulanten in die Schuhe. Diese würden auf der Jagd nach dem schnellen Geld Unsummen in den Rohstoffmarkt investieren und so die Preise rasant steigen lassen. Wirtschaft und Wissenschaft kontern. Manuel Frondel, Energieexperte am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, sagt:
Man sucht im anonymen Spekulanten einfach einen Sündenbock. Und dieser Sündenbock ist allerdings überhaupt nicht greifbar. Das macht es natürlich auch für Politiker einfach, Schuldzuweisungen auf die Spekulanten zu äußern. Aber das wäre viel zu einfach.
Denn die Mechanismen sind viel komplizierter. Spekuliert man mit Rohstoffpapieren, dann handelt man nicht direkt mit dem physischen Rohstoff, sondern setzt sein Geld auf sinkende oder steigende Preise. Und wie bei einer Sportwette, wo man auf Sieger oder Verlierer setzt, hat dies letztlich keine Auswirkungen auf das wirkliche Ergebnis, erklärt Frondel.
Solange damit keine physischen Lieferungen im Hintergrund verbunden sind, hat diese Spekulation überhaupt keinen preisprägenden Einfluss.
Trotzdem fällt auf, seit geraumer Zeit fließt deutlich mehr Geld in solche Rohstoffpapiere. Im vergangenen Jahr wurde noch täglich $1 Million in den spekulativen Rohstoffmarkt gepumpt, heute sind es bereits $1 Milliarde pro Tag. Doch die Analysten relativieren. Stefan Wieler, Rohstoffanalyst bei Julius Baer, sagt:
Aber das sind natürlich immer noch von den ganzen Anlagen kleine Prozentsätze.
Denn während derzeit nur gerade $250 Milliarden im Rohstoffmarkt investiert sind, liegen insgesamt gut $100.000 Milliarden im Aktien- und Obligationenmarkt. Das sieht die Politik ganz anders. Eine jüngst veröffentlichte Studie im Auftrag des US-Abgeordnetenhauses zeigt auf, dass ein Fass Rohöl ohne Spekulation heute nur noch die Hälfte kosten würde. Doch am Ergebnis der Studie zweifeln die meisten Experten, allen voran US-Notenbankchef Ben Bernanke. Die Beweise für diese These seien schrecklich schwach, sagt er unlängst vor einem Senatsausschuss und warnte davor, diese Märkte zu stark zu regulieren. Es gäbe Möglichkeiten, die Transparenz auf den Märkten zu erhöhen und ihr Funktionieren zu verbessern. Doch es sei unwahrscheinlich, dass sich dies auf die Preise von Öl und anderen Rohstoffen auswirken würde. Zudem argumentiert Bernanke, dass gerade beim Rohöl die Spekulanten Öl vom Markt nehmen müssten, um den Preis hochzuhalten. Doch es gäbe weit und breit keine Anzeichen, dass irgendwo Reserven heimlich gehortet würden. Das sieht auch Rohstoffanalyst Stefan Wieler so. Überhaupt sei der reale Ölmarkt viel zu gewichtig, als dass kleine Spekulationen große Auswirkungen auf den Preis hätten.
Der globale Erdölmarkt bei einem jetzigen Preis, das sind über 4.000 Milliarden Dollar an Erdöl, die pro Jahr gefördert werden. Und auf diese Zahl kommen jetzt Investitionen im Energiemarkt von etwa 100, vielleicht 125 Milliarden Dollar. Also da bräuchte es schon noch einiges mehr an Investitionen, als das wir im Moment gesehen haben.
Einig sind sich die Analysten auch, was den künftigen Ölpreis betrifft. Aufgrund der Nachfrage wird sich der Rohölpreis langfristig auf einem Niveau von gut 200 Dollar einpendeln. Gemäß Experten könnte nur ein starker Rückgang des Wirtschaftswachstums in Schwellenländern wie China, Russland oder Indien für eine Preiskorrektur sorgen.
Immer noch feilschen die Handelsdiplomaten in Genf an der WTO-Freihandelsrunde darüber, wie stark Zölle und Subventionen für die Landwirtschaft und Industriegüter sinken sollen. Für die afrikanischen Vertreter geht es dabei um mehr als nur um Zahlen. Ein Beispiel: Die Subventionen an die Baumwollfarmer in den USA führen dazu, dass der Weltmarktpreis gesunken ist, was Tausende von westafrikanischen Baumwollbauern in den Ruin treibt. Priscilla Imboden hat in Genf den Handelsvertreter eines westafrikanischen Landes getroffen.
Samuel Ameu muss sich Mühe geben, um seine Zuversicht an den Freihandelsgesprächen zu wahren. Jahrelang vertrat er als Botschafter die Interessen des westafrikanischen Benin bei der WTO. Immer ging es um das Thema Landwirtschaftssubventionen, genau wie jetzt. Subventionen seien aber eigentlich Teil einer Welt, die ihm als afrikanischem Handelsdiplomaten fremd sei, meint Samuel Ameu.
Les Américains disent que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de stabiliser leur subvention à 15 milliards de dollars. Vous imaginez ce que cela représente? Alors que les Africains n'ont aucun franc.
Die USA sagten, sie könnten nicht mehr anbieten, als die Agrarsubventionen auf 15 Milliarden Dollar zu stabilisieren. Stellen Sie sich das vor, sagt Samuel Ameu, 15 Milliarden Dollar für die US-Landwirte. Die afrikanischen Bauern erhielten keinen Franken. Diese Kluft habe im Falle der Baumwolle drastische Folgen für die westafrikanischen Länder.
Les grandes subventions faites au coton par les Américains font que finalement il y a plus de coton sur le marché qu'il en est nécessaire et c'est du coton subventionné.
Die subventionierte Baumwolle aus den USA habe dazu geführt, dass der Weltpreis gesunken sei. Dies treibe die afrikanischen Produzenten in den Ruin, obwohl sie gegenüber ihren Kollegen aus den USA durchaus konkurrenzfähig wären. Das sei fatal, weil Baumwolle das einzige Exportprodukt der westafrikanischen Länder sei, erklärt Samuel Ameu. Sein Anliegen hat in den letzten Jahren weltweit in Öffentlichkeit und Medien großes Echo ausgelöst. In der WTO sind die afrikanischen Länder aber auf taube Ohren gestoßen. Bereits vor 7 Jahren forderten sie den Abbau der hohen Baumwollsubventionen, doch ohne Erfolg. Man nehme ihre Anliegen nicht ernst, stellt Samuel Ameu nüchtern fest.
Alors, quand on parle de négociation, c'est à deux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous faites des offres et l'autre côté aussi fait des contre-offres.
Bei Verhandlungen gehe es doch darum, dass die verschiedenen Parteien Angebote und Gegenangebote machten. Aber die USA und Europa hätten nie reagiert. Das zeige, dass sie gar nicht gewillt seien zu verhandeln. Die Afrikaner hätten schlichtweg zu wenig Macht.
Nous pouvons pas forcer la main à l'Union européenne ni aux Américains de dire vous devez régler cela.
Sie könnten die USA und die EU nicht zwingen, etwas zu tun. Sogar wenn die westafrikanischen Länder das Schiedsgericht der WTO anrufen und Recht erhalten würden, könnten sie nichts bewirken. Dies sieht nämlich vor, dass Länder Strafzölle auf Güter eines Landes erheben können, das sie mit künstlich tief gehaltenen Preisen konkurrenziert.
Mais aujourd'hui, quand on voit les relations commerciales, elles sont si faibles.
Die schwachen Handelsbeziehungen ließen Ländern wie Benin gar keine Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, die für die USA schmerzhaft wären. Eine ernüchternde Situation für die afrikanischen Baumwollproduzenten. Handelsdiplomat Samuel Ameu lässt aber nicht locker. Er werde erneut versuchen, bei den USA und der EU für die Anliegen der westafrikanischen Bauern zu werben, sagt er und verabschiedet sich, denn die nächste Verhandlungssitzung ruft.
Priscilla Imboden von der WTO in Genf.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.